Einen schönen guten Tag. Willkommen zu Inside Stadtrat, erste Ausgabe im Jahr 2026. Und heute haben hier die Ehre, Philipp und Julia mit euch über die vergangene Stadtratssitzung zu sprechen. Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Wir wollen euch wieder einen kleinen Überblick geben über die Themen, die im Stadtrat waren im Januar. Und haben da gleich am Anfang eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar geht es darum, wie mit Anträgen umgegangen wird von Stadträten in der Verwaltung. Wir hatten jetzt mehrfach die Probleme, dass denn kurz vor der Sitzung gesagt wurde oder mitgeteilt wurde, dass die Anträge rechtswidrig sind und dass sie deswegen so nicht gestellt werden können. Und das kann so nicht sein. Also man muss immer noch mal betrachten, dass die oder alle eigentlich im Stadtrat ist ja ein Ehrenamt und dass wir natürlich nicht die Expertise mitbringen, rechtskonform alles genau hinzubekommen und dass eigentlich eher der Gedanke ist, wenn der die Meinung oder die Frage oder der Sinn dahinter erkennbar ist, dass die Verwaltung darauf reagiert und gerne auch auf Rücksprache das korrigieren kann. Da haben wir quasi noch mal einen Antrag gestellt, dass da doch bitte ein bisschen flexibler mit umgegangen werden soll und dass genau diese Schwierigkeiten, dass das denn kurzfristig zurückgezogen wird oder nicht gestellt werden kann, unterbleibt. Ja.
Ein Beispiel, deswegen ist auch heute quasi in einem Podcast drin, ist halt letzte Woche wieder passiert. Da gab es einen Antrag von der CDU, der eine ganze Weile quasi im System hing und offenbar nicht so richtig gelesen wurde, auch nicht von der Verwaltung, denn es fiel erst 2 Stunden vor der Sitzung auf, dass er offenbar nicht rechtskonform ist und deswegen dann nicht bearbeitet werden konnte. Das wirft dann manchmal schon Schlaglichter. Ein weiterer Punkt, der leider abgelehnt wurde, war unser Antrag. Inhaltlich ging es um die Arbeit mit den Beiräten, die es ja gibt. Es gibt ja einige berufene Beiräte, wo sich halt Menschen auch im Ehrenamt engagieren und quasi ja Dinge für die Stadt tun wollen, damit das hier ein schöneres Miteinander wird. Und Zentrum unseres Antrages war halt die Frage, wie wird mit zum Beispiel den Stellungnahmen dieser Beiräte umgegangen? Wie wird eigentlich sichergestellt, dass das, was da beraten wird, was da vielleicht auch als Empfehlung oder als Kritikpunkt an Anträgen oder an Drucksachen gesehen wird, wie landet das bei uns Stadträtinnen und Stadträten? Wir hatten die Idee oder die Bitte, dass das auch einfach im Ratssystem hinterlegt wird, dass das abrufbar ist. Eine Mehrheit im Stadtrat sah das offenbar nicht so, dass man das braucht, weswegen es dann leider abgelehnt wurde. Ja, mal schauen, ob wir noch mal irgendwann an der Situation was ändern können. Es ist manchmal schon schwierig. Also was der Klimabeirat zum Beispiel beschließt und tagt, da an die Unterlagen ranzukommen oder der Beirat für Migration und Integration, das ist schon schwierig, wenn man nicht selbst Mitglied in diesem Gremium ist.
Und es wäre vor allem auch einfacher, wenn es halt einfach auf einem Kanal passiert. Ne? Also es kann ja sein, dass die verschiedenen Beiräte uns Informationen zukommen lassen, aber wir haben ja, also wir arbeiten ja mit dem Ratsinfosystem oder als Mandatus. Und wenn denn zu dieser Sache einfach alles untereinander aufgelistet ist, man sich das durchlesen kann, macht es uns wesentlich einfacher. Wie gesagt, als Ehrenamt hat man da sowieso nur begrenzte zeitliche Kapazitäten. Und auch der Vorsitzende vom Seniorenbeirat, der war erst im Dezember tatsächlich im Rat zur Einwohnerfragestunde und hatte genau das auch bemängelt, dass die Beteiligung des Seniorenbeirates an den Entscheidungen im Rat doch zu wünschen übrig lässt und sie sich fragen, wozu sie eigentlich da sind oder was ihre Aufgabe ist. Und das wäre mit diesem Antrag durchaus eine Verbesserung gewesen, die Beteiligung einfach dazu erhöhen und zu verbessern.
Und ein Stück weit vielleicht auch nochmal die Rollen zu klären, denn auch da beschleicht einem manchmal so ein bisschen der Verdacht, dass da so ein bisschen auch das gerne mal andersrum gesehen wird. Also wer macht was für wen? Die Beiräte sollen beraten. Das sehe ich als ihre Aufgabe. Das steht auch, glaube ich, in allen Satzungen. Die haben nicht unbedingt die Aufgabe, proaktiv sich mit Dingen zu beschäftigen. Die müssen sich mit den Drucksachen auseinandersetzen oder mit Anträgen und dazu noch mal aus ihrer speziellen Sicht irgendwie Stellung beziehen und nicht quasi proaktiv der Verwaltung Dinge zuarbeiten. Das ist nicht unbedingt ihre primäre Aufgabe. Das wurde manchmal so in den Zwischentönen oder so, wenn man so Positionen aus der Verwaltung hört, kann man durchaus auf den Gedanken kommen, hier und da wird es so gesehen, dass die Beiräte eher zuarbeitend tätig sind. Dabei sind sie ja auch nur noch mal als ja letztlich kritische Öffentlichkeit zu sehen, die mit drauf gucken, noch mal aus einer ganz anderen Brille. als wir es vielleicht auch als Fraktion manchmal tun.
Ja, dann kommen wir von der Verwaltung ein bisschen weg und kommen zu den sozialen Themen. Da hatten wir ein ganz schön großes Brett auf der Tagesordnung. Ja, ja. Das war eine Überarbeitung der Förderrichtlinien im sozialen Bereich und auch im Jugendhilfebereich und Gesundheitsbereich. Das war, also erstmal die Grundidee war im Prinzip eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Förderrichtlinien, so dass das ganze Beantragungsverfahren einfach Bürokratie abbaut, die Entscheidungen leichter getroffen werden können und alles ein bisschen simpler wird. Das war eine Idee, die von beiden Seiten, Verwaltung und den Trägern, getroffen wurde, dass das gewünscht ist. Ja, das lief allerdings schon im Herbst dann nicht so gut, weil die Sache sehr kurzfristig wieder öffentlich wurde, eingestellt wurde. Da nur kurze Zeit war, darauf zu reagieren, was dazu führte, dass das nochmal vertagt wurde, nochmal auch Gespräche mit den Trägern geführt wurde. Und das jetzt erst wieder auf dem Tableau stand, auch die ganze Umsetzung eigentlich ja schon für 26 angedacht war, diese aber auch erst 27 jetzt kommt, weil es einfach ein bisschen zu schnell war. Und ich muss auch sagen, das habe ich öfter schon gesagt, dass das unverständlich ist, dass die Sachen so kurzfristig reingestellt werden und auch für uns schwierig ist, dann irgendwie eine Entscheidung, auch Rücksprache nochmal zu halten mit den Beteiligten, ob das so gewünscht ist oder wie wir da vielleicht noch was ändern können. Und genau das hatten wir versucht. Es gab immer wieder die Aufforderung der Träger oder die Mitteilung der Träger, dass die Eigenmittel, also das müsst ihr euch so vorstellen, dass ein Projekt auch Mittel mit einbringen muss, wenn jetzt was übernommen wird. Und je höher diese Eigenmittel sind, desto weniger wirtschaftlich ist natürlich das Projekt, was da gemacht wird und die Finanzierung. Und natürlich hat die Stadt ein Interesse daran, aufgrund der Haushaltslage die Eigenanteile für die Träger natürlich möglichst groß zu lassen, damit die Kosten für die Stadt geringer werden. Und die Träger haben natürlich das Interesse, dass die Eigenanteile gering sind, damit es einfach wirtschaftlich ist und gut umsetzbar ist. Da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Und da gab es halt eigentlich die Idee oder den Wunsch von den Trägern, die Eigenmittel von 10% noch auf 5% zu reduzieren, weil mit 10% gerade kleinere Projekte, die nicht so auskömmlich finanziert sind und keinen Spielraum haben, Schwierigkeiten hätten, da überhaupt mit zurande zu kommen. Und wahrscheinlich auch einige kleine Projekte da jetzt wegfallen werden, wenn 10% Eigenanteil bleiben. Wir hatten das versucht, mit unserem Antrag auf 5% Eigenmittel runterzugehen und auch die Verwaltungskostenpauschale zu erhöhen, um die Projekte auskömmlich zu finanzieren, damit man sich auf die Arbeit konzentrieren kann und da nicht nur damit beschäftigt ist, alles genauestens zu berechnen, wie man alles macht, damit einfach auch eine Sicherheit und eine Planbarkeit für die Träger da ist. Das hat leider keine Mehrheit gefunden. Das ist sehr schade, weil ich auch die Wortbeiträge ziemlich schwierig fand. Das hat fast so den Charakter gehabt, ja, die Träger würden so den Hals nicht voll kriegen und wenn wir denen noch mehr anbieten, würden die auch noch mehr nehmen. Und da wurde, das fand ich nicht sehr wertschätzend, wie da mit der Arbeit der Träger umgegangen wurde.
Genau, ich meine, der ironische Satz sei mir genehmigt, wer kennt es nicht, die überbezahlten Sozialarbeiter in diesem Land oder die, ja, also das ist ja tatsächlich, also das fand ich an der Stelle auch schwierig, da im Rat das so zu hören und so viel zu sagen konnte man nicht mehr. Das wurde auch wenig, na doch, also von uns und von den Linken ein bisschen gegengehalten, aber so richtig, dass es nochmal ankam, glaube ich, nicht. Denn viele coole Projekte, gerade auch im Jugendbereich, laufen über freie Träger und sind da auch, glaube ich, ganz wichtig und auch in der Bevölkerung ja sehr gewollt und gemocht. Da muss man irgendwie schauen, dass das gut läuft.
Und ein Punkt dazu ist auch noch, das darf man nicht falsch verstehen, ne? Also die freien Träger übernehmen auch Aufgaben, die teilweise auch Pflichtaufgaben der Stadt sind. Und wenn das wegbricht, dann ist das Aufgabe der Stadt. Und dann ist es wiederum noch teurer für die Stadt. Also wenn man da hinguckt, wäre das schon sinnvoll gewesen. Aber dafür haben wir leider keine Mehrheit gefunden. Ja.
Nur eine kleine Mehrheit haben wir gefunden zu unserem nächsten Anliegen. Da ging es um Personalschlüssel in den Kitas. In unserem Antrag hatten wir mehrere Punkte aufgemacht, dass die Stadt noch mal mit dem Land mehr Kontakt aufnimmt und noch mal darauf hinwirkt, dass es um auch letztlich Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten, nochmal der Betreuungsschlüssel angefasst wird. Der ist aktuell im Land Sachsen-Anhalt relativ hoch. Also ein Erzieher, ein pädagogischer Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat eine relativ große Gruppe Kinder zu betreuen. Auch im Bundesschnitt ist der relativ hoch. Und gerade in einer Zeit, in der pro Einrichtung die Kinderzahlen ein bisschen runtergehen, also oder andersrum, vielleicht ist das Angebot der Kita-Plätze auch in der Stadt gerade ein bisschen höher, als reell Kinder da sind, wäre das ja eigentlich die Chance zu sagen, cool, wir fassen jetzt den Betreuungsschlüssel an, dann ist das Betreuungsverhältnis für die Kinder besser, das Stresslevel für die Betreuenden ist ein bisschen besser, die haben einfach nicht mehr so viele Kinder zu beaufsichtigen, können vielleicht auch intensiver mal mit einzelnen Kindern in der Gruppe arbeiten. Denke ich, glaube ich, genau das, wo sich viele einig sind, dass das eine gute Betreuung ist, dass ein Kita-Platz auch immer eine Bildungsaufgabe hat und die auch erfüllen kann, setzt ja eben voraus, dass überhaupt Erzieherinnen und Erzieher Zeit haben, sich auch mit Gruppen und Kindern und einzeln mit Kindern zu beschäftigen. Aber irgendwie, da wollte auch eine Mehrheit nicht so richtig ran. Letztlich gab es immer das Argument, ja, naja, dann müssen wir da halt ein paar entlassen. Das ist ja nicht so schlimm. Die finden ja auch an anderer Stelle einen Job. Das verteilt sich und dann gehen sie halt in einen anderen Bereich des sozialen Feldes. Da gibt es ja viel. Aber zum einen, glaube ich, ist der Übergang nicht so besonders einfach. Also wer mal Erzieherin, Erzieher in der Kita war, das gelernt hat, schult ja nicht mal eben so in die Altenpflege um. Das ist ja auch kein Fingerschnippen und dann geht es weiter beruflich. Und reell besteht wahrscheinlich eher die Gefahr, dass gerade wenn wir junge Leute entlassen, die halt komplett abwandern. In anderen Bundesländern gibt es Erzieher, die gesucht werden. Da gibt es offene Stellen. Also das ist eher vielleicht die Gefahr an der Stelle. Ja, auf Landesebene tut sich das. Da werden Gespräche geführt, das stimmt. Da muss man einfach schauen, wohin das und in welche Richtung es da geht. Da können wir als Stadt auch jetzt nicht so viel bewirken. Dahingehend wäre der Antrag oder ein genehmigter Antrag nochmal einfach eine gute Rückenstärkung gewesen, wahrscheinlich für die Verwaltung, für die Oberbürgermeisterin, wenn da Gespräche geführt werden, dass man sagt, ich habe da auch eine Ratsherrmehrheit hinter mir. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was jetzt beschlossen wurde, was von unserem Antrag noch übrig blieb, ist, dass wir weiterhin die Gespräche führen und unterstützen und uns da wohlwollend geäußert haben. Alles Weitere, was wir im Antrag hatten, eine Idee nach einem Pilotprojekt und so das nochmal zu evaluieren und so, die sind leider alle gestrichen worden.
Ja, was ich auf jeden Fall dazu nochmal sagen möchte, also die Idee auch hinter dem Antrag ist ja, und das wird, glaube ich, oder hatte ich den Eindruck zumindest, was ich denn an Wortbeiträgen auch gehört habe, von anderen nicht so ganz verstanden, dass es um eine Verbesserung der Situation geht. Ne? Es geht nicht nur darum, irgendwie die Situation zu halten und niemanden zu entlassen, sondern unser Ziel, also es war ja auch interfraktionell mit den Linken zusammen, ist es ja, die Situation in den Kitas zu verbessern, also sie besser zu machen. Nicht nur zu halten und kein Personal abbauen zu müssen, sondern auch die Situation für die Kinder und das Personal zu verbessern. Und das wird dann immer nicht gehört. Und natürlich, das ist damit verbunden, dass mehr Geld in die Hand genommen werden muss. Aber ähnlich wie es auch bei den Förderrichtlinien ist, ne, wenn wir im Bereich Bildung, Gesundheit und Soziales Geld jetzt in die Hand nehmen, dann ist das eigentlich ein Investment, was uns langfristig ein Vielfaches an Geld spart. Aber das habe ich auch so den Eindruck, das trifft irgendwas auf taube Ohren und wird nicht wirklich gehört. Aber
doch ein bisschen zugespitzt formuliert. In den letzten Jahren durften sich die Mitarbeitenden in den Kitas halt immer anhören, als es viele Kinder gab. Ja, ihr müsst da jetzt mal durch. So, dies ist ja auch mal wieder weniger. Sondern es ist jetzt ein bisschen stressig die nächsten Jahre. Das schafft er schon. Um ihnen dann jetzt zu sagen, wo weniger Kinder da sind, wo man vielleicht wieder auf ein gutes Arbeitslevel kommen würde, ja, dann brauchen wir euch jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr halt in der Einrichtung ein Vollzeitäquivalent zu viel. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das umstrukturieren. Das heißt ja auch nicht immer gleich Entlassung, aber es heißt vielleicht Stellenkürzungen, Stundenreduzierung. Auch für die einzelnen Träger heißt das unter Umständen Konsequenzen, gerade bei den freien Kita-Trägern. Das hatte ich auch neulich mal ein spannendes Gespräch. Die überlegen, ob sie einzelne Gruppenräume schließen, also einfach nicht mehr nutzen, bevor sie die ganze Einrichtung dicht machen. Weil es halt natürlich immer auch eine Aufgabe eines Standortes ist, natürlich auch für einen freien Träger ein harter Einschnitt. Und den vielleicht in ein paar Jahren zu reaktivieren, dann nochmal wieder unglaublich viel teurer, weil dann wieder komplette TÜV, Brandschutz und was wir da alles an Prüfungen haben, der für eine Kindertageseinrichtung wichtig ist, halt neu erfolgen muss, wenn man jetzt ein Gebäude auch schließt. Ja. Genau, es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, daran halt ranzugehen, aber so richtig gewollt scheint das zumindest im Stadtrat auch nicht zu sein, dass wir als Stadt da tun, was wir können. Gut, müssen wir jetzt irgendwie mitleben. Mal schauen, wo es auch auf Landesebene weitergeht an der Stelle.
Ja, und genau das Geld, was in diesen Dingen vielleicht nicht investiert wird, wird denn in andere oder wird versucht, in anderen Dingen zu investieren. Also da gab es einen total, naja, ich muss schon sagen, eigentlich hirnrissigen Antrag.
Ja, doch schon.
Der AfD eine Flaggenpflicht an Schulen und öffentlichen Gebäuden zu verordnen, was halt mit einem finanziellen Aufwand auch verbunden gewesen wäre, überhaupt erstmal das einzurichten, Fahnenmasten und Flaggen und so weiter. Das ist das eine, hirnrissig, aber ist ja das richtige Wort, finde ich, weil genau das Ziel, was Sie da beschreiben, eigentlich gar nicht mit erreicht wird. So von wegen, dadurch würde ein Gemeinschaftsgefühl entstehen und wenn wir die Leute auch unter Zwang vor allem das zu machen, dass das sehr demokratisch wäre und irgendwie so eine identitätsstiftende Maßnahme wäre. Also da haben wir uns sehr dagegen ausgesprochen und auch gesagt, dass das eher wahrscheinlich eine Instrumentalisierung von der AfD ist, um da Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und es kann tatsächlich auch sein, dass so eine Flaggung oder so eine Symbole, sowas unter Zwang, dass das eher auch zu einer Spaltung in der Gesellschaft führt. Und da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass das natürlich eher der Wunsch von der AfD war mit dem Antrag, dass das auch passiert.
Genau, ja. Wir machen das mit den Fähnchen. Auch immer wieder ein beliebter Spruch hier an der Stelle. Ja, also letztlich war da auch gefühlt mehr, wir wollen jetzt diesen Antrag stellen, um ihn zu stellen, um irgendwie Videos zu posten hinterher, wie wir das verteidigen. Weil die Idee war ja, da wo es keine Flaggenmasten gibt, was quasi fast alle Schulen zum Beispiel sind, da machen wir das dann auf Spendenbasis und da findet sich sicherlich irgendwie jemand, der das dann bezahlt. Also alles tatsächlich so ein bisschen ohne Plan dahinter, also einfach nur um den Antrag jetzt mal zu stellen. Weiteres großes Thema in der vergangenen Ratssitzung war nochmal die Bebauung des Stadtmarsches. Die ist ja seit 2018 schon beschlossen und jetzt ging es darum, diesen Beschluss noch mal ein bisschen zu ändern, nämlich, dass es sich dort nicht mehr um ein reines Wohngebiet handelt, sondern um ein sogenanntes urbanes Gebiet, dass es dies dann werden wird. Das konnten wir so an der Stelle ein Stück weit mittragen, beziehungsweise haben uns enthalten. Ja, dass wir das, glaube ich, sehr kritisch sehen, dass da überhaupt gebaut wird, ist ein offenes Geheimnis an der Stelle. Ich glaube, das ist bekannt. Problem, oder wo wir jetzt tatsächlich eine Verbesserung an der Stelle sehen, wenn es nicht mehr ein reines Wohngebiet ist, heißt, dass sich dort auch zum Beispiel Einzelhandel ansiedeln kann, dass für die Wohngebäude, die da entstehen, vielleicht auch Supermärkte entstehen, Cafés entstehen, dass das halt möglich ist, was natürlich dann an der Stelle dieses Gebiet schon noch mal ein bisschen aufwertet. Und rein rechtlich fällt es dann in eine andere ja, Bemaßung, wenn es um Lärmpegel geht und so weiter, was natürlich mit dem Messeplatz nebenan auch nicht ganz schlecht ist. Trotzdem hoffe ich, ist allen klar, die an der Stelle irgendwas beschließen und da auch für viel Wohnbebauung sind, aber gleichzeitig den Messeplatz da ja halten wollen und sollen. Und ich glaube, er ist an der Stelle auch sehr wichtig. So ein großer innerstädtischer Messeplatz, der mit ÖPNV im Zweifel sogar zu Fuß zu erreichen ist, das ist ja natürlich auch ein großer Mehrwert für eine Stadt eigentlich. Aber natürlich beides nebeneinander. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da zukünftig leider zu Nutzungskonflikten kommen wird. Ich hoffe, dass das halt nicht so krass wird oder sich irgendwie ganz negativ entwickelt an der Stelle, sondern dass man da von vornherein gute Wege findet, das miteinander zu klären. Denn wie gesagt, sowohl der Messeplatz hat da, glaube ich, seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es gibt keinen oder nur sehr wenige Leute, die den da nicht haben wollen. Und da gut, wenn da Wohnbebauung, das ist halt wie gesagt beschlossen, auch stattfinden soll, dann muss man da irgendwie gut miteinander auskommen. Was das zukünftig auch für Verkehr, Anbindung letztlich dieser entstehenden Häuser dort heißt, wo da irgendwie Parkplätze noch entstehen, wo Messebesucher zukünftig vielleicht parken. Das muss die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Hoffen wir da auf kluge Lösungen. Aber ich glaube, Nadelöhre werden da an der Stelle immer irgendwo entstehen.
Ja, dass wir natürlich gegen die Versiegelung sind, grundsätzlich ist, denke ich, klar. Aber die Entscheidung ist halt auch schon vor 8 Jahren gefallen, dass dort gebaut wird. Ne? Genau, so ist es so, dass jetzt in den, ich weiß gar nicht, ob in der kommenden oder darauffolgenden Sitzung eine weitere Drucksache kommen wird, wo es um die Ausweitung der Bebauung im Winterhafen geht. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder schwierig, wenn wir uns da alles zubauen. Wir sehen das sehr kritisch, sind natürlich nicht für die Versiegelung. Aber letztlich müssen wir trotzdem schauen, wie wir die Stadt auch städtebaulich weiterentwickeln und damit umgehen.
Genau, aber eigentlich hat da ja Magdeburg auch Potenzial. Also gerade in der Innenstadt gibt es ja doch noch die ein oder andere Fläche, die schon mitten im urbanen Gebiet liegt, wo aber einfach gerade eine Brache ist. Ich glaube, wenn wir anfangen würden, die erstmal zuzubauen und ordentlich zu entwickeln, dass da irgendwie Dinge gut passieren, bevor wir den Stadtmarsch bebauen, wäre das eigentlich der richtigere Weg. Aber ja gut, beschlossen ist es an der Stelle ja nun schon mal.
Ja, da kann man immer wieder den Parkplatz hinterm Karstadt.
Ja, bestes Beispiel.
Das ist das, was mir da als erstes einfällt. Genau. Ne? Aber gut, anderes Thema.
Genau, wechseln wir das Thema. Rettungswache Südwest, Brennecke Straße. Das begleitet uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Und so ein bisschen die Faktenlage ist ja klar, es braucht da in Südwest zukünftig eine neue Rettungswache. Da lässt sich auch nichts dran schieben und es ist ja auch wichtig, dass irgendwie die Stadt gut versorgt ist mit Rettungswachen, dass überall im Notfall schnell Rettungsfahrzeuge sein können. Problem ist jetzt natürlich, auf welches Grundstück kommt diese Rettungswache. Da gibt es ein favorisiertes Stück Land von der Stadt, was man sehr gerne auch gekauft hätte und da lange auch schon Gespräche mit dem Eigentümer geführt hat und es auch gerne gekauft hätte. Aber der Eigentümer da an irgendeiner Stelle die Preisschraube noch mal so gedreht hat, dass es einfach auf mehreren Ebenen quasi nicht mehr ging, das zu kaufen. Also ich meine, wir kennen alle die Problemlage der Stadtkasse, so ohne Ende ist da halt kein Geld da. Und ich unterstelle jetzt auch, wenn man merkt, da dreht jemand an der Preisschraube, nur um an der Preisschraube zu drehen, um seinen persönlichen Profit jetzt hochzuschrauben, da muss man auch nicht mitgehen. Es ist auch eigentlich auch gut, an irgendeiner Stelle zu sagen, nee, das spielen wir jetzt nicht mehr mit, weil sonst stehen ja tatsächlich die nächsten Beschwerden wieder an, warum die Stadt an der Stelle für ein Stück Land so viel Geld ausgibt, was das Land gar nicht wert ist, also nicht ansatzweise wert ist.
Ja, absolut. Und da muss aber auch eine Lösung gefunden werden, weil also die Option, die jetzt im Raum steht, da die Gärten zu versiegeln mit der Rettungswache, ist natürlich keine schöne Option. Wir sprechen uns da total für die Gärten aus. Wir wollen die erhalten. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur hier in Magdeburg. Und wir möchten denen das auf jeden Fall auch ermöglichen, dort weiterzumachen. Aber es muss eine Lösung gefunden werden. Die Rettungswache, das sagt der Name schon eigentlich, ist natürlich von hoher Bedeutung. Ne? Das ist auch einmal die Rettungswege und vor allem die Zeiten eingehalten werden können, um Menschenleben zu retten. Ja, wir machen einen Sprung nach Oddersleben in den Stadtweg. Da soll die Straße gemacht werden. Und die SWM hat da halt geschaut und geguckt, da stehen einige Bäume, 100 Jahre alte Bäume, um genau zu sein. Und die SWM hat da halt geguckt, was gemacht werden wird und wollte eigentlich alle Bäume fällen, radikal. Wir haben das haben wir gesagt, das lassen wir natürlich nicht mit uns machen, haben das auch kritisiert.
Große Anwohnerproteste und Vororttermine. Ja. Also wir stehen da zum Glück nicht alleine, die da irgendwie der Meinung sind, die Allee muss erhalten bleiben, sondern auch Menschen, die dort wohnen oder im Stadtteil wohnen, waren vor Ort und haben sich sehr für diese Allee eingesetzt. Und waren vor Ort und haben Flagge gezeigt. Das war tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann hat sich ja ein bisschen was bewegt. Dieses Alles muss weg ist, glaube ich, inzwischen vom Tisch.
Ja.
Ist jetzt der Meinung, ein paar Bäume kann man dann doch erhalten. Und wir hoffen, dass es möglichst viele werden. Und um das zu analysieren letztlich, wie dann an Leitungen verlegt werden kann, wie die Straße verlaufen muss, das ist jetzt angelaufen. Da fanden sogenannte Suchschachtungen statt. Um einfach auch zu schauen, wie sind die Bäume dort, wie stehen die da, wo laufen Wurzeln, wie muss man sich da wahrscheinlich auch grabungstechnisch verhalten. Ich bin da echt nicht so ganz firm, wenn es um Baumaßnahmen geht. In den Unterlagen, die uns vorlagen, war das eigentlich auch mit Bildern ganz gut dargestellt, was da jetzt schon passiert ist. Gleichzeitig sind auch wieder Fehler passiert, denn diese ganzen Suchschachtungen waren irgendwie nicht tief genug. Die Bäume, die da stehen, sind sogenannte Herzwurzler. Man lernt ja auch immer wieder dazu, wenn man im Stadtrat sitzt. Und die wachsen halt einfach wohl zum Teil tiefer, die Wurzeln, als da geguckt wurde, um das vernünftig und gewinnbringend zu analysieren, sodass wir da jetzt gern nochmal neue Suchschachtungen hätten, um zu schauen, ob und wie das da mit den Bäumen weitergehen kann, um möglichst viele zu erhalten.
Genau. Ja, wie jede Sitzung eigentlich im Stadtrat haben wir auch diesmal wieder Zebrastreifen beantragt. Und dafür machen wir gar keinen großen Sprung, sondern sind am Diesdorfer Graseweg. Da haben wir einen Zebrastreifen beantragt auf Höhe des Westfriedhofs, wo schon auch eine Querungsmöglichkeit gewesen wäre, weil es auf der einen Seite schon eine Bordsteinabsenkung gab oder gibt. Tatsächlich haben uns Anwohnende darauf aufmerksam gemacht bei einer Zebrastreifenaktion, die wir in einer Beimsiedlung hatten. Haben sie gesagt, die waren da mit vertreten und haben gesagt, hier, da wo wir wohnen, hinten liegt so ein Graseweg. Gerade auch ein Pflegeheim dort gebaut worden in dem Baugebiet hinten an der Wendeschleife. Da bräuchten wir eigentlich mal eine sichere Querungsmöglichkeit für den Diesdorfer Graseweg, auch als Schulweg. Und da haben wir gesagt, okay, ja, gern, das nehmen wir mit auf. Den Antrag stellen wir und bringen den ein. Aber wir kennen die Mehrheiten im Stadtrat und unsere Erfolgschancen, Zebrastreifen umzusetzen. Das sieht eher schlecht aus. Immerhin konnte ein Punkt des Antrags übernommen werden. Auf der Gegenseite wird jetzt zumindest auch der Bordstein abgesenkt, so dass man ein Hindernis weniger hat.
Genau, ja, man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Von daher, naja, Teilerfolg würde ich es noch nicht nennen, aber es macht die Situation zumindest schon mal ein bisschen besser. Gerade wenn du auch sagst, Pflegeheim, ich vor meinem inneren Auge halt auch einfach Leute mit Rollator oder so, die sich da irgendwie lang bewegen. Für die ist eine Bordsteinabsenkung natürlich schon mal Gold. Also dann kommt man immerhin schon mal runter und kann sich dann nochmal wieder, gut, da muss man sich anschließend wieder konzentrieren, dass man nicht vors Auto läuft, aber immerhin hat man schon mal eine Hürde genommen. Ein zweiter Zebrastreifen stand noch bei uns auf der To-Do-List. Das ist quasi am Campus, am Hochschulcampus, also Richtung Herrenkrug. Der Überweg zwischen Haltestelle der Straßenbahn und Campus, der hat es immerhin so weit geschafft, dass wir jetzt in den Ausschüssen nochmal drüber sprechen. Das ist ein kleiner Erfolg.
Auch nicht selbstverständlich.
Wie wir häufiger ja erfahren mussten. Von daher schauen wir mal, wie es ihm dann in den Ausschüssen ergeht. Sinnvoll an der Stelle ist ja ganz sicherlich, es ist halt die Haltestelle, wo Studierende aussteigen, die zum Campus wollen. Oder halt die vom Campus kommen und vielleicht gerade noch in die Bahn wollen und dass man irgendwie vielleicht in Hektik und Eile mal nicht mehr so ganz guckt, ob da jetzt Autos kommen. Ist vielleicht auch naheliegend. Und ein Zebrastreifen ist da auch für Autofahrende nochmal eine ganz andere Wirkung und ein Hinweis, ach Mensch, da könnten jetzt Leute die Straße betreten. Ich glaube, das ist auch einfach diese Wirkung, wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt. Ja, weiteren Blick quasi auf Straßen und Baumaßnahmen in der Stadt. Ein paar positive Sachen sind tatsächlich passiert. Ich fange mal mit der Karl-Miller-Straße an vielleicht. Das ist auch eine längere Geschichte. Im Sommer 25 hatten wir dazu schon mal einen Antrag gestellt, dass diese Baustelle unter der Brücke, unter der Bahnbrücke, einfach so nicht bleiben kann. Also das macht es ja gerade Fußgehenden und Radfahrenden völlig unmöglich, da gefahrlos irgendwie drunter durchzukommen. Und der Antrag wurde im Sommer 25, ich glaube, es war die Juni-Sitzung, auch beschlossen. Und es wurde sich von allen Seiten für eine schnelle Lösung ausgesprochen. Ich erinnere mich an einzelne Redebeiträge, nicht aus unserer Fraktion, wo es dann so wortwörtlich hieß, ja, da muss bis nach den Sommerferien was passieren, das ist ja auch ein Schulweg und so. Genau, also Kitas sind auf jeden Fall in der Gegend. Wohngebiet ist da, da bewegen sich einfach Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil es ihre direkte Wohnumgebung ist. Dann passierte aber bis nach den Sommerferien gar nichts. Dann habe ich nochmal eine Anfrage gestellt im September oder Oktober, glaube ich. Da folgte dann die Aussage der Stadtverwaltung, dass man sich dem Problem erst so richtig annehmen kann, wenn die Halberstädter Straße wieder offen ist, der Brückenabriss an der Stelle durch ist. An der Stelle sind wir jetzt endlich angekommen, sodass wir jetzt nochmal einen Antrag gestellt haben, der zum Glück auch wieder beschlossen wurde, dass sich da was ändern muss und dass es da einfach im Moment für Fußgehende und Radfahrende zu gefährlich ist und dass da Änderungen stattfinden müssen. Wurde wieder mit einer Mehrheit beschlossen. Möge jetzt bitte zeitnah was passieren, das wäre gut. Denn ja, der Umweg, der halt dadurch entsteht, wenn man sicher gehen will, ist halt 1,5 Kilometer. Das ist halt für eine Familie mit Kindern oder so auf dem Weg zur Kita nicht zumutbar.
Ja, man könnte vielleicht zynisch anmerken, dass das so ein halbes Jahr, halbes Dreivierteljahr ist. Für Verwaltungsverhältnisse ist das ein Wimpernschlag. Also das ist schon, ne, muss ja man mal gucken, die Wahrnehmung ist unterschiedlich, was schnell heißt.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Das ist, nee, definitiv muss da jetzt was passieren. Bin ich voll bei dir.
Ja. Dann gehen wir weiter zum Fuchsberg. Auch das ist ja, sind wir wieder mal ganz anderen Geschwindigkeiten der Verwaltung. Hier beginnt die Geschichte ja schon vor Jahrzehnten, glaube ich. Beschlossen das erste Mal wurde dazu was 2019, nämlich eine Protected Bike Lane, die es, wie wir alle wissen, nie gab. 2021 haben wir das dann nochmal beschlossen. Dann habe ich 24 nochmal eine Anfrage gestellt. Und jetzt in 25 gab es dann endlich mal eine Planung. Also auch das, wie gesagt, die Zeitdimensionen sind lang. Und jetzt haben wir aber eine Planung vorliegen, die den Rad- und Fußweg baulich von der Straße trennt. Also die Idee Protected Bike Lane ist damit vom Tisch. Aber ich glaube, die Situation macht das für die Radfahrenden und Fußgehenden da dann besser, wenn man es auch baulich trennt. Das ist ja eigentlich der, so gesehen eher die größere Baumaßnahme, die jetzt folgt. Geplant ist Baufertigstellung 2027. Wir drücken die Daumen, dass das passiert. Und das Ganze wird zu 90% gefördert. Das ist also auch eine Baumaßnahme, die die Stadtkasse jetzt nicht immens belastet, sondern wo einfach auch viel Fördermittel verbaut wird. Was dann vielleicht die Fertigstellung auch beflügelt, weil Fördergeld muss ja bis zu einem bestimmten Datum verbaut werden, sonst muss man es ja zurückzahlen. Hoffen wir, dass das alles so gelingt und dass da dann endlich nach sehr, sehr, sehr viel langer Zeit irgendwas gut passiert. Und eine letzte Straße noch, die mache ich den Block noch zu Ende. Die Berliner Chaussee, quasi die Stadtausfahrt aus Magdeburg, so werden das viele kennen, hat sich in den letzten Jahren doch sehr entwickelt. Da ist viel neue Wohnbebauung entstanden. Dementsprechend gibt es da jetzt auch mehr Fußgehende, mehr Radfahrende. Polizeisportverein hat natürlich auch viele Abteilungen, die da draußen trainieren. Da ist vielleicht kein hochfrequenter Fußweg an der Stelle. Ja, das mag sein, aber es gibt einfach in den letzten Jahren mehr Menschen, die dort unterwegs sind. Im letzten Jahr sind, glaube ich, 2 tödliche Unfälle dort passiert, an unterschiedlichen Stellen, aber jedes Mal an der Berliner Chaussee. Sodass es, glaube ich, sehr notwendig ist, dass dort baulich etwas passiert und ja, man nochmal die Kreuzungsbereiche entschärft, die dort ins Wohngebiet reinführen. Aber auch, dass man entlang der Berliner Chaussee auf beiden Seiten eine Trennung von Rad- und Fußweg zur Straße hinbekommt. Das ist ja gerade nur auf einer Seite so. Wenn man quasi stadtauswärts fährt, gibt es das ja nicht. Da ist ja der Rad- und Fußweg quasi eine Erweiterung der Straße auf Straßenniveau. Kenne ich selber die Stelle, wenn man da irgendwie lang fährt. Das fühlt sich nicht so cool an, wenn dann manchmal die großen 40-Tonner noch ein bisschen einem entgegenfahren, damit einfach PKWs sie leichter überholen können. Das ist total nett von den LKW-Fahrenden, dass sie ein bisschen noch Platz machen wollen. Wenn da aber gerade Rad- und Fußgänger sind, fühlt sich das für die wirklich nicht gut an, wenn man dann auf so 1,5 Meter so ein 40-Tonner neben sich stehen hat. Genau, auf der anderen Straßenseite gibt es ja einen Fuß- und Radweg, der dann natürlich auch genutzt wird, vielleicht auch mal entgegen der eigentlichen Richtung genutzt wird, weil es halt keine wirkliche Alternative gibt. Hoffen wir, dass da jetzt auch möglichst zeitnah was passiert und dass da einfach besser wird und auch für die Anwohnenden letztlich die Gefahr dort ein wenig sinkt.
Ja, ich muss zugeben, dass zu dem Punkt tatsächlich die Diskussion auch wieder so ein bisschen unterirdisch war. Also von Seiten AfD kamen da so Argumente wie, ah, da wäre nie jemand unterwegs und da hätte man noch nie jemanden gesehen, der da Fahrrad oder fährt oder zu Fuß unterwegs ist. Oder auch, dass die Vorfälle, die da passiert sind, dass die Verkehrserziehung oder mehr Hinweisen hätte, das vermeidbar sein können. Also es war echt eine unterirdische Diskussion dazu. Ich glaube, es ist einfach offensichtlich, dass da was passieren muss, dass das auch manchmal eine nicht ganz eindeutige Lösung ist, die da vorhanden ist. Und deswegen ist das gut, dass das jetzt auf den Weg gebracht wurde.
Genau. Gut, dann gehen wir weiter an der Stelle. Wir wechseln ein bisschen das Thema. Gut, wobei beim Verkehr bleiben wir noch ein bisschen. Es geht um das E-Roller-Konzept der Stadt Magdeburg. Hierzu hatte ich auch mal eine Anfrage gestellt, wie denn das Konzept jetzt umgesetzt wird und wie es da an der Stelle weitergeht. Denn zum Beispiel hatte sich der Stadtrat ja in der Diskussion sehr gegen ein sogenanntes Free-Floating-System geäußert. Also Free-Floating vielleicht nochmal erklärt, das ist die Idee, ich leihe mir einen Roller und kann ihn überall auch wieder abstellen und muss nur in der App die Fahrt beenden. Viele kennen das auch aus anderen deutschen Städten, wo das schon verboten ist, dass es halt dann wirklich manchmal so Parkplätze gibt, wo ich halt diese Roller abstellen darf, dass das einfach, dass sie nicht irgendwo rumstehen können im Stadtbild. Und ich glaube, da muss der Weg hingehen. Da war eine Ratsmehrheit dafür, dass es klare Abstellflächen für diese Roller gibt, um zu vermeiden, dass, wie neulich passiert, sie am Ende irgendwo in der Elbe liegen, dann da Wochen vor sich hingammeln und irgendwann rausgezogen werden. Gleichzeitig hatte meine Anfrage auch noch beinhaltet, noch mal zu eruieren, wie werden denn eigentlich solche Dinge gemeldet? Wie erfährt die Stadt davon? Wenn es irgendwelche, vielleicht auch Beschwerden von Anwohnenden gibt, die gehen ja dann, dass Roller im Weg stehen, falsch stehen, kaputt sind. Momentan gehen diese ganzen Meldungen nur zum Anbieter und der kümmert sich dann darum oder nicht. Auf jeden Fall gehen sie erstmal nicht an die Stadt, sodass die Stadt, wenn überhaupt, über Dritte quasi davon erfährt. Und das macht es natürlich auch, wenn es denn so immer so bleibt, natürlich auch sehr, sehr, sehr schwer, da irgendein Konzept umzusetzen. Wenn man eigentlich nie davon direkt mitbekommt, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann kann man das ja auch schlecht verbessern.
Ja, also das ist definitiv ein Thema. Wir haben uns ja schon öfter auch darüber unterhalten. Auch ich glaube, im Podcast war es auch schon oft Thema, dass wir natürlich dafür sind, dass das irgendwie geregelt werden muss. Also ob man sich jetzt damit fortbewegen will oder nicht, das kann ja jeder selber entscheiden, da bin ich auch offen. Aber also ich finde es halt schwierig, wenn denn irgendwie 5 Roller auf dem Gehweg geparkt werden und man da nicht mehr durchkommt. Oder ich habe tatsächlich auch schon einen Roller aus der Schrote gezogen. Das ist halt alles, sowas muss ja nicht sein. Und dafür braucht es Regelungen. Und ich denke, da sollte jetzt auch das denn umgesetzt werden. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt Anfragen, also Anfragen, die wir an die Verwaltung stellen, um uns so ein bisschen zu informieren, wie sieht es denn mit gewissen Sachen aus oder wie geht die Stadt mit gewissen Dingen um. Da haben wir ja die Möglichkeit, immer Anfragen zu stellen zu jeder Sitzung und die nehmen wir natürlich auch immer wahr. Ich glaube, das erste Thema, das ist auch so ein bisschen mehr dein Metier.
Ja, schließe ich mal an. Also es schneit gerade wieder, es liegt gerade Schnee. Vielleicht liegt auch noch Schnee, wenn ihr den Podcast dann hört. Der Winterdienst in der Stadt hat ja manchmal so seine Tücken. Besonders, wenn man sich als fußgehender Mensch oder als radfahrender Mensch irgendwie fortbewegen möchte. ÖPNV auch manchmal schwierig. Es gab jetzt Berichte, dass selbst die Gleise zugeschoben wurden und die Straßenbahn nicht durchkam. Alles für die Straße, alles für den PKW an der Stelle. Vielleicht durchaus nett gemeint, aber schwierig umgesetzt. Genau, das ist halt einfach als Anfrage jetzt nochmal, ich glaube, von Madeleine auch formuliert, einfach in welcher Abfolge, in welcher Prioliste wurden da Dinge abgearbeitet, wie wurde gearbeitet. Das wollen wir nochmal gern aufgelistet sehen, denn wir stellen ja alle fest, ich glaube, alle, die sich in der Stadt bewegen, stellen fest, dass es da wirklich Lücken gibt, dass auch Hauptverkehrsachsen schlecht oder gar nicht beräumt werden. Also ich meine da gar nicht irgendwie das letzte, kleinste Wohngebiet irgendwo, dass da vielleicht mal irgendwas einen Tag länger dauert, geschenkt, ja. Aber es kann ja irgendwie nicht sein, dass der breite Weg über ein ganzes Winterwochenende quasi nicht beräumt wird für Fußgänger, Fußgängerinnen und Fußgänger. Das kann es ja nicht sein. Also wenn wir irgendwo von zum Beispiel Innenstadt in Magdeburg reden, dann reden wir vom breiten Weg und das muss dann einfach funktionieren, dass da zeitnah geräumt wird.
Ja, die Prioritäten sind natürlich klar. Ich fand es auch nachvollziehbar, ne, dass natürlich der Straßenraum auch für Rettungsfahrzeuge geräumt sein muss, damit das funktioniert. Absolut nachvollziehbar. Aber was natürlich nicht nachvollziehbar ist, dass an der Kreuzung City Carré da noch eine Woche lang der zusammengeschobene Haufen Schnee den ganzen Radweg blockiert. Ja. Das kann natürlich nicht sein.
Dann ist noch eine Anfrage offen, dass wir fragen nach einer Komplettübersicht über alle Ausgaben und Investitionen in den Radverkehr. diese Übersicht oder diese Auflistung hätte es eigentlich schon mit dem Haushalt geben sollen und müssen. Das ist auch eine Beschlusslage, dass das eigentlich angehängt werden muss. Diese Liste existiert aber nicht. Also hoffen wir, dass wir sie jetzt über eine Anfrage bekommen, um einfach nochmal auch den Überblick zu haben, was ist denn passiert, was ist zumindest oder was hätte vielleicht auch passieren sollen, wo gibt es da Lücken zwischen Soll- und Ist-Ständen. Und dann ist noch eine Anfrage offen, das war, glaube ich, von dir. Ich genau. glaube, das bewegt auch viele Magdeburgerinnen und Magdeburger.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Alle, die schwimmbegeistert sind, haben sicherlich mitbekommen, zum Jahresanfang gab es einige Probleme mit den Schwimmhallen in Magdeburg. Allen voran die Elbe-Schwimmhalle, wo das Dach bei einer Kontrollmessung festgestellt wurde, dass da ein Träger Probleme aufweist und deswegen das 50-Meter-Becken gesperrt werden musste. Da habe ich eine Anfrage gestellt, wie damit umgegangen wurde, wann das wieder geöffnet wird und auch wie die ganzen Angebote, die da stattfinden in den Becken, auch verlagert wurden oder ob die überhaupt stattgefunden haben in anderen Schwimmhallen und welche Lösungen angedacht sind, auch für diejenigen, die Dauerkarten haben, die natürlich auch irgendwie die Schwimmhalle nutzen wollen, wie was da gemacht wird. Und da bin ich gespannt, was wir da als Antwort kriegen und wie die Stadt mit der Situation umgeht. Ich bin natürlich guter Dinge, dass das jetzt schnell irgendwie behoben wird.
Das wäre sehr, sehr schön, genau. Ja, so viel vielleicht aus der letzten doch wieder sehr, sehr langen Stadtratssitzung. Ging ja auch wieder über Donnerstag und Montag, beides mal auch relativ lang. Ja, dementsprechend lang ist auch vielleicht die Podcast-Folge.
Ja, war wieder, wir nehmen uns die Zeit, die es braucht, könnte man auch sagen.
Und darüber hinaus, ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr uns zugehört habt.
Ja, macht's gut.